SRF Digital.
Ich bin Jörg Tschirre und das sind die Themen von dieser Ausgabe. Wir schauen, wie man es richtig macht, auf YouTube. Wir gratulieren einem 10-jährigen Milliardär. Und wir reden über Games, über Autofahren, über Barcraft und über einen kleinen Mann, der seine Samen pflanzt. Aber zuerst geht es um die Seidenstrasse, um die Silk Road. Das ist eine Webseite, die vor allem illegal gehandelt wird. Jetzt ist diese Webseite von Hackern angegriffen worden. Der Luzi Müller hat auf SRF 4 News zuerst mal erklärt, wie man sich den illegalen Marktplatz im Internet vorstellen muss.
Ja, auf dieser Silk Road werden Waren angeboten, wie man das von Amazon vielleicht beispielsweise kennt oder von anderen Online-Marktplätzen. Also die Waren sind da aufgelistet mit Fotografien, sie sind deutlich detailliert beschrieben. Es gibt Kundenbewertungen der Ware und auch der Verkäufer mit Sternchensystem und so weiter. Nur eben, es handelt sich fast ausschließlich um illegale Ware. In erster Linie sind das psychoaktive Substanzen, also von Cannabis zu allen möglichen harten Drogen, auch in allen Variationen. Und die werden da ganz einfach offen zum Kauf angeboten. Dieser anonyme Marktplatz, wie er sich selber nennt, der ist seit rund 2 Jahren in Betrieb und erwirtschaftet geschätzte 1,2 Millionen US-Dollar im Monat. Und es werden hier auch also Waren aus der Schweiz und in die Schweiz verkauft und geliefert.
Da wird also unverhohlen mit verbotener Ware gehandelt. Das dürften die Betreiber natürlich nicht tun. Wie können sie das aber tun?
Ja, natürlich sind längst Politiker und auch die Strafverfolgung auf dem Plan, aber es ist sehr, sehr schwierig, diesen Machern überhaupt auf den Leib zu rücken. Diese Silk Road, dieser Marktplatz, der ist nicht im, in Anführungsstrichen, normalen Internet zu finden, sondern in einem versteckten, in einem anonymen Netzwerk. Und wer sich in diesem anonymen Netzwerk bewegt, der kann nicht zurückverfolgt werden und auch nicht der Standort dieser Silk Road Server und auch nicht die Personen, die ihn betreiben. Diese anonymen Netze, also das Tor-Netzwerk, das hier benutzt wird, wird eigentlich missbraucht, muss man dazu sagen. Dieses Deep Web oder unsichtbare Web eben, das wurde eigentlich geschaffen, um Informations- und Meinungsfreiheit zu garantieren auf dem ganzen Globus, also auch für Menschen, die in Ländern leben mit totalitären Tendenzen. Aber es ist natürlich so, an Orten, wo man sich unsichtbar und unbemerkt bewegen kann, die ziehen natürlich auch Gestalten an, die den Schatten mögen. Und so wird heute auch auf diesen Tor-Netzwerken werden Drogen verkauft.
Jetzt ist die Silk Road Webseite Opfer eines Hackerangriffs geworden. Die Seite war zeitweilig nicht mehr erreichbar. Hat da die Polizei gehandelt?
Es ist aus heutiger Sicht nicht klar, was hier passiert ist. Es gibt, muss man sagen, auch bislang einzig Medienberichte aus England. Es gibt dort einige Journalisten, die sich sehr intensiv über eine längere Zeit schon mit dem Phänomen Silk Road beschäftigt haben. Und von dort stammen derzeit die einzigen Informationen. Also dieser Online-Marktplatz, dieser verbotene Drogenmarktplatz, der wurde mit einem DOS-Angriff vom Netz genommen. Das ist eine ganz gängige Methode, die wird auch wurde auch von Anonymous und anderen Organisationen immer wieder verwendet. Also dabei nimmt man einfach eine Webseite für eine vorübergehende Zeit vom Netz, man blockiert sie. Die Frage ist vielmehr, wer steckt da dahinter? Es gibt angeblich einen Erpresserbrief, in dem eine Einzelperson die Betreiber auffordert, einen Geldbetrag, es handelt sich um ein paar tausend Dollar, zu überweisen, um dann damit aufzuhören. Das ist aber ein sehr, sehr kleiner Betrag. Es ist auch denkbar, dass ein Organ wie die DEA, also die amerikanische Drogenpolizei, hier dahinter steckt und hier einfach gehandelt hat, weil sie schlicht keine anderen Mittel hat, um hier vorzugehen. Viel lieber würde so eine Drogenpolizei natürlich Menschen verhaften, aber das kann sie derzeit nicht. Ein drittes Szenario, ein denkbares, ist, dass hier die Konkurrenz am Werk ist. Also genauso wie bei klassischen Drogenkriegen ist es möglich, dass hier eine andere Bande zugeschlagen hat, um die Konkurrenz zu schädigen oder auszuschalten.
Und wie geht es jetzt mit dieser Geschichte weiter?
Ja, die Seidenstraße, so heißt eben dieser Marktplatz, die habe diesen ersten Hackerangriff überstanden, sagt man selber. Also sie sei nach eigenen Angaben wieder online. Und wir werden wohl kaum je erfahren, wer hinter diesem Angriff gesteckt hat. Aber das ist klar, dieses Phänomen wird die Politik garantiert beschäftigen in Zukunft. Die Politik muss solche illegalen Drogengeschäfte mit solchem Ausmaß und mit steigender Tendenz im Internet als untragbar betrachten und muss in dieser Hinsicht ganz sicher aktiv werden in Zukunft.
Wie paschiert man ein Ei oder wie schneidet man einen Apfelbaum? Muss ich zugeben, wäre ich bei beidem jetzt ziemlich überfragt. Aber ich wüsste immerhin, wo man es lernen kann. Auf YouTube nämlich, da gibt es Tutorial-Videos zu fast jedem Thema und für fast jedes Problem. Der Guido Berger hat dem Philipp Gerber erklärt, warum Schauen zum Lehren manchmal besser ist als Lesen.
Also Textanleitungen gibt es natürlich auch ganz viel auf dem Internet, aber ich glaube, so das Phänomen Videotutorial, das hat einen besonderen Platz, ist etwas Besonderes, weil es ist eigentlich so die natürlichste Situation, wie man etwas lehrt. Oder? Wenn ich etwas wissen will, dann gehe ich zu jemandem, wo mir zeigt, wie das
wie
geht.
Das?
Wo das weiss, genau. Also so von Angesicht zu Angesicht und ich kann es dann nachmachen. Ich glaube, das ist uralt, oder? Das ist vor der Schrift eigentlich schon. Die Schrift haben wir erst seit ein paar tausend Jahren, aber so die Art von Menschen interpretieren, sich gegenseitig etwas beibringen, sicher schon hunderttausende von Jahren. Oder? Also so die Kombination auch zuschauen, zuhören und eben nicht nur auf das achten, was jemand sagt, sondern auch all die ganzen Zusatzinformationen rundherum, wie man es sagt, was man macht mit den Fingern, dass man das alles verarbeiten kann. Auf das sind wir eigentlich von der Evolution schon sehr, sehr lange darauf spezialisiert.
Okay, wo alles immer über die Nachahmung gelaufen ist. Also, aber traditionelle Mittel, um jetzt etwas zu lernen, wie Schule oder Bücher, das löst jetzt schon nicht ab, oder?
Nein, natürlich nicht. Also jetzt auch gerade so für Allgemeinbildung, für Berufsausbildung würde ich jetzt auch nicht wollen auf Lehrer, Professorinnen, Lehrmeister verzichten. Und zwar eigentlich vor allem aus einem Grund, weil das Video halt ein Weg ist, oder? Also die Person, die auch da etwas zeigt, sieht ja nicht, was ich dann damit mache und kann mich auch nicht korrigieren, wenn ich irgendwie etwas falsch mache.
Wenn
jetzt
zum Beispiel beim Äpfelbaum eben zu viel abschneidest.
Ja, genau. Okay. Genau. Das muss ich dann wie selber merken, dass ich da noch etwas falsch gemacht habe. Aber abgesehen von dem finde ich es eben eigentlich schon sehr eine bemerkenswerte, grossartige Entwicklung mit diesen Tutorial-Videos, weil es eben halt auch nicht ortsbunden ist, oder? Statt dass ich im Dorf jemanden finden muss, der das kann und wo mir zeigt, wie es geht, kann ich jetzt sozusagen in einem weltweiten Dorf suchen nach jemandem. Und dementsprechend wird das auch weiter zunehmen. Es ist heute schon so, dass eigentlich mehr als die Hälfte vom Internetverkehr Videoverkehr ist. Der Anteil wird noch weiter zulegen in den nächsten Jahren. Und es wäre irgendwie schade, wenn das alles nur für Katzenvideos und Pornografie und Skype gebraucht wird, sondern eben auch noch Ideen austauschen, voneinander lernen. Also ich finde es wirklich ein faszinierendes Phänomen, ja, wie Videotutorials. Ich spüre da wirklich so ein bisschen den Wind von der Geschichte durchwinden durch das.
Und dann hast du ein paar Hörer geschrieben, auch wenn man jetzt vielleicht gerade nichts lernt, dann bei dem Tutorial, das man anschaut, ist es vielleicht im höchsten Fall einfach lustig, wie es präsentiert wird.
Ja, und noch lustiger ist es natürlich, wenn man mit seinen Tutorial-Videos auf YouTube Geld verdienen kann. Wie man das macht, das hat der Peter Buchmann der Marietta Tomaschett erzählt.
Man muss sich zuerst als YouTube-Partner registrieren. Das geht ganz einfach über die Internetseite von YouTube. Und ab dann kann ich sagen, bei jedem Video, das ich auflade, ob ich mit Werbung Geld verdienen will. Aber wenn man so mit so einem Video Geld verdienen will, dann muss das zuerst von YouTube abgenommen werden. Da geht es natürlich vor allem um Urheberrechtsprobleme und ums Copyright. Darum ein Tipp: Nur eigenes Material verwenden in euren Videos, also Material, wo ihr das Urheberrecht dran habt.
Und dann hat es dann vielleicht plötzlich Werbung vor euren Video und die, die uns die schauen, dann vielleicht nervt. Zum Glück muss man die Werbung nicht in ganzer Länge anschauen. Nach ein paar Sekunden kann man sie häufig einfach überspringen, skippen oder direkt zum Video.
Das wissen vielleicht viele nicht. In dem Fall kommt der Autor von dem Video kein Geld über und die Firma, die die Werbung geschaltet hat, die muss auch nichts zahlen. Darum, also wenn man vielleicht Mitleid hat mit einem Autor von einem Video, dann kann man ja so aus Goodwill so ein Video noch, so einen Werbespot vorher noch fertig schauen. Es ist ja nicht einmal sein eigenes Geld, das man dann da eigentlich zahlt.
So Tutorial-Videos waren bei SRF 3 den ganzen Tag ein Thema gewesen. Und dabei ist es auch darum gegangen, gibt es da Sachen, die man drauf reinfallen könnte. Sachen, die man besonders muss drauf schauen muss. Der Guido Berger weiss mehr.
Ja, also die Frage ist ein bisschen, wer ist das, wo da das Video macht und was möchte er oder sie mit dem? Und sind ja häufig sind es Amateure, oder manchmal sind es auch Profis. Und da könnte es ja schon sein, dass vielleicht das Ziel, uns zu helfen, nicht das Einzige ist, sondern dass die noch irgendwie etwas wollen verkaufen oder so. Und sozusagen wie über die Form von einem Tutorial wollen eigentlich Werbung machen für irgendein bestimmtes Produkt oder irgendeine Dienstleistung. Manchmal ist es total offensichtlich, wo man es sowieso gerade merkt, direkt beim Schauen, dass da jetzt jemand einfach die Werbung machen will. Manchmal ist es aber auch absichtlich subtil so gemacht, dass man es eben nicht gerade auf den ersten Blick merkt. Dort ist es dann ein bisschen schwierig. Ich glaube, das ist schwierig, einen allgemeinen Tipp zu geben, aber so einen guten Anhaltspunkt ist sicher einfach so die Kommentare unter dem Video. Wie haben das die Leute so bewertet? Haben sie das Video gut gefunden oder nicht? Und dort spürt man wahrscheinlich in den meisten Fällen schon so eine Tendenz raus, ob da jetzt etwas faul ist oder nicht. Dann finde ich, kann man auch noch schauen, der oder die, die das Video aufgeladen haben, was machen die sonst noch so? Haben die andere Videos gemacht? Machen sie das regelmäßig oder haben sie nur ein einziges gemacht? Sind sie auch so ein bisschen aktiv in dieser Community, also kommentieren auch bei anderen Videos. Und all das zusammen gibt einem dann so ein bisschen ein Bild, ob da etwas schief ist oder nicht.
Ein bisschen zusammensuchen quasi. Was ist mit den Sachen, die können gefährlich sein?
Also da muss man sich natürlich bewusst sein, die Haftung bleibt immer bei mir selber, oder? Also wenn ich jetzt per Video lehre, wie man ein Rad wechselt, einen Reifen wechselt und ich mache etwas falsch und gerade dann in einen Unfall oder so, dann kann ich nachher sicher nicht erwarten, bei der Polizei und der Versicherung zu sagen, ich habe es halt auf dem Internet gelehrt und die sagen jetzt Schuld. Also so, da ist man dann natürlich selber verantwortlich dafür. Also je heikler etwas ist, desto mehr aufpassen muss man es. Und da würde ich jetzt dann im Zweifelsfall dann doch sagen, einen Profi überladen.
Also die Haftung kann man nicht abschieben. Ich habe jetzt an so Sachen gedacht, wie irgendeinen Molotow-Cocktail bauen oder eine Bombe so basteln. Und nicht, dass ich das würde machen wollte.
Die richtig schlimmen Sachen.
Ja.
Also bei YouTube gibt es so Nutzungsrichtlinien, die das auch explizit verbieten, dass mit dem Bau von der Bomben ist dort effektiv so drin, dass das nicht erlaubt ist. Generell alles, was verboten ist in dem Land, wo man selber lebt, ist auch bei YouTube nicht erlaubt, ob das zu filmen und aufzuladen. Wenn man das trotzdem macht, dann wird es wahrscheinlich schnell entfernt, so ein Video. Außer YouTube merkt es nicht, niemand schaut das Video, niemand meldet es. Dann kann es schon sein, dass es durchrutscht. Aber wahrscheinlich wird es schnell entfernt. Und in extremen Fällen wird dann so ein Account auch gesperrt. Also die Person wird eigentlich aus YouTube verbannt. Aber man muss natürlich sagen, das sind einfach die Spielregeln. Und die kann man natürlich umgehen, kann auch auf andere Plattformen ausweichen, wo vielleicht weniger, wo das weniger eng sind. Ich glaube, da muss man schon davon ausgehen, wenn es für mich einfacher geworden ist, eine Anleitung zu finden, zum Eier poschieren, dann ist es auch für böse Leute mit bösen Absichten einfacher, Anleitungen zu finden, um böse Sachen zu machen.
Wenn jemand kein Tutorial braucht, aber nicht, wenn es darum geht, wie man Geld verdient, dann ist das Apple. Nehmen wir zum Beispiel den iTunes Store von Apple. Der hat diese Woche sein 10-Jähriges gefeiert und er verdient schon Milliarden. Nicht schlecht für einen Teenager. Das war schon Annik Lautenschlager beeindruckt.
Das klingt nach einer ziemlichen Erfolgsgeschichte mit einem braven Bub, der sein Sackgeld verdient hat.
Es ist wirklich ein Kind, das man stolz sein kann. Das kann man sicher sagen. Ja, es wird geschätzt, dass heute jeder vierte Musiktitel, der verkauft wird, eben über einen iTunes-Store verkauft wird. Und das ist nicht nur die digitale Musik gemeint, das ist alle Musik. Und noch eine Zahl, die mir jetzt in diesem Zusammenhang eindrücklich dünkt: jede Minute werden im iTunes-Store 24'000 Musikstücke verkauft. Also 24'000 pro Minute.
Oh, das ist sehr, sehr viel Musik. Hat man das bei der Lancierung an und dazumals können erwarten, dass es so abgeht mit dem iTunes Store?
Nein, und ich glaube, auch Steve Jobs hat das dann nicht gedacht, als er den iTunes Store eben im 2003 hat vorgestellt hat. Es ist dann für Apple Ende darum gegangen, mit dem Musikladen den neuen jungen iPod attraktiver zu machen. Aber der Steve Jobs hat eben dann schon etwas Wichtiges gesehen, nämlich, dass es wichtig ist, zu schauen, dass Kunden ganz einfach an ihre Musik kommen können. Wenn wir zurückdenken im Jahr 2003, da ist nur sehr wenig Musik eigentlich online verkauft worden. Den Musiklabels war dann noch das Internet nicht ganz geheuer gewesen. Sie haben selber kaum Downloads angeboten. Wenn, dann war das eher eine komplizierte und teure Sache gewesen. Darum waren aber auch die Piratenseiten so attraktiv gewesen, weil dort konnte man es einfach herunterladen und auch gratis.
Es hat also iTunes gebraucht, um der Musikindustrie zu zeigen, wie man online Geld verdienen kann.
Das kann man so sagen. Und es hat auch einen iTunes Store gebraucht, um zu zeigen, dass die Lösung nicht immer mehr Kopierschutz ist und auch nicht kann sein, dass man die Musikfans wie potenzielle Kriminelle behandelt. Apple hat darum früh probiert, Musik ohne Kopierschutz anzubieten, ihre gute Qualität anzubieten. Es ist allerdings schwierig gewesen, die Label von dem zu überzeugen. Erst seit 2009 machen alle grossen Labels da mit und bieten ihre Musik ohne Kopierschutz im iTunes Store an.
Jetzt gibt es den iTunes Store seit 10 Jahren. Wird er in 10 Jahren, wenn man jetzt noch weiter schaut, immer noch aussehen wie heute?
Ich
glaube eher nicht. Der Trend geht davon weg, dass man Musik kauft, wie das beim iTunes Store noch der Fall ist. Dafür werden Streamingdienste immer beliebter. Spotify ist da wahrscheinlich der bekannteste Name. Es gibt also immer mehr Leute, die jetzt jeden Monat eine kleine Summe zahlen, um dafür Zugriff haben auf Millionen von Titeln. In Schweden zum Beispiel, der kommt Spotify her, dort haben heute schon die Hälfte der Leute so ein Streaming-Abonnement. Und das ist ein Geschäft, das jetzt immer mehr grosse einsteigen. Von Google gibt es schon so ein Streaming-Angebot für Musik in einzelnen Ländern. Von Amazon sieht man, dass sie an einem arbeiten sollen. Und eben auch von Apple gibt es jetzt Gerüchte, dass sie gleich mit einem Streaming-Dienst kommen. SRF 2 Kultur hat diese Woche auch den ganzen Tag lang nur ein Thema gekannt, nämlich Autofahren. Dabei ist es auch um die Bolide gegangen, die man ganz bequem vom Sofa aus steuern kann.
Am Bildschirm, und dort hat sich unser Kollege Guido Berger von der Redaktion Digital aufgehalten, und er hat dort eine überraschende Entdeckung gemacht, nämlich dass man im Virtuellen genauso lustvoll unterwegs sein kann wie im Realen.
Was Sie hier hören im Hintergrund ist Gran Turismo 5, ein Autorennspiel für die PlayStation. Ich sitze hier vor einem Lenkrad mit einem Schalthebel. Ich habe Pedale unterm Tisch, ein Gas- und ein Bremspedal. Und wir fahren jetzt ein bisschen um den Nürburgring, schlage ich vor, und ich erkläre Ihnen dabei, weshalb ich gerne Autorennspiele spiele. Ich sitze in einem Honda NSX. Ich habe einmal mit einem Banker zu Mittag gegessen, der selber einen Honda NSX besitzt und der sich beschwert hat, dass er sich bei seinen Bankkollegen immer rechtfertigen muss für diesen Sportwagen, weil man als Banker natürlich ein Porsche fährt oder ein Ferrari und nicht einen japanischen Sportwagen. Und weil ich diesen Honda NSX gut kannte, konnte ich ihm also bestätigen und ein gutes Gefühl geben, dass er durchaus einen wunderbaren Sportwagen besitzt. Und das ist sicher die erste Antwort auf die Frage, warum ich Autorennspiele mag. Weil sie mir die Gelegenheit geben, in Autos zu sitzen, in denen ich nie sitzen werde im richtigen Leben, wie dieser Honda NSX oder einen Lancer Evolution, einen Nissan GT-R. Jetzt habe ich mich hier ein bisschen verbremst, in die Leitplanke geprallt, was ich hier problemlos tun kann. Auch ein Vorteil von Computerrennspielen gegenüber einem richtigen Rennen auf dem Nürburgring. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Sportwagen in dieser extremen Variante vielleicht in Zukunft nicht mehr geben wird. Die Finanzkrise, der Niedergang der europäischen Fabrikation und natürlich die Klimaerwärmung, das sind alles Faktoren, die eigentlich dagegen sprechen, solche Fahrzeuge überhaupt noch herzustellen. In einem solchen Spiel sind sie aber versammelt und sozusagen aufbewahrt in einer Art Museum der beschleunigten persönlichen Mobilität. Und schließlich ist es auch so, dass nicht nur die Spiele sich der Realität annähern, sondern es ist auch umgekehrt, die Sportwagen nähern sich den Spielen an. Ein moderner Sportwagen nimmt sehr viel Kontrolle weg vom Fahrer. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ein moderner Elektrosportwagen der Zukunft, computergesteuert, sich gar nicht so sehr anders anfühlt wie ein modernes Autorennspiel der Zukunft.
Bleiben wir gerade beim Gamen, aber nicht mit Autos diesmal, sondern mit... Ja, mit was eigentlich? Starseed Pilgrim ist kein Game, wie jedes andere, das kann ich jetzt schon mal sagen. Und den Rest, den habe ich im Game-Tipp erzählt. Es gibt Games, da kommst du ins Philosophieren. Starseed Pilgrim ist so ein Game. Das hört man ja. Wenn du Starseed Pilgrim das erste Mal spielst, dann siehst du viel Weiss. Weisse Spielfläche, die du wirst füllen. In der Mitte auf einem Quadrat, das aussieht wie ein Stück Erde, in der Mitte also, da steht ein kleines schwarzes Mantel. Das ist der Starseed Pilgrim. Und über dem Kopf vom Mannli drei Punkte, jede in einer anderen Farbe. Orange, grün, rosarot zum Beispiel. Gleich merkst du, dass die drei Punkte über dem Kopf Samenkörner sind. Du kannst sie in den Boden pflanzen, dort wo du stehst. Und je nach Samenkorn passiert etwas anderes. Rosarote zum Beispiel, die wachsen langsam in die Höhe, Block für Block. Und für jeden rosaroten Block, den du kaputt machst, gibt es ein neues Samenkorn. Grüne Körner sind ganz anders. Die Blöcke, die dort auswachsen, schiessen wild ins Weisse raus, jedes Mal in eine andere Richtung. Welches Korn du wenn kannst pflanzen, das gibt das Spiel vor. Immerhin, du siehst, welche drei Farben als nächste dran sind und kannst ein bisschen vorausplanen. Sonst, Anweisungen gibt es keine. Du musst selber herausfinden, was das Ziel ist und ob es überhaupt ein Ziel gibt. Nur eins ist klar, wenn du zu lange am gleichen Ort bleibst, dann holt dich eine schwarze Fühlnis ein, die sich langsam über das ganze Spielfeld ausbreitet. Und dann... Während du mit den Samen, die du setzt, den Bildschirm also immer farbiger machst und jeden neuen Samen den Soundtrack um einen Ton reicher, dann kommst du eben jetzt philosophieren und denkst, ist Starseed Pilgrim nicht ein sehr schönes Sinnbild für das Leben? Weil im Leben da musst du ja auch selber herausfinden, um was es geht, ob es überhaupt um etwas geht. Und im Leben kannst du auch nicht einfach machen, was du willst. Viel ist genauso vorgegeben wie das nächste Samenkorn, das an die Reihe kommt. Und klar, du kannst dein Leben planen, aber was aus diesen Plänen wird, in welche Richtung sie schiessen, das kann niemand im Voraus sagen. Nur stehen bleiben, das solltest du nicht. Und weiter mit Game, aber jetzt geht es nicht mehr um die grossen Fragen des Lebens, sondern diesmal um Action pur. Und die tönt so.
Du hast das Gefühl, jetzt hat er verloren, der Spieler, aber der kommt irgendein völlig crazy Idee, die du noch nie gesehen hast, und er kehrt das ganze Spiel und gewinnt.
Der Spieler, den man jetzt gerade zuschaut, der macht jetzt gerade was, wo man selber nie im Leben in der Lage wäre, das zu machen.
Ein Spiel, das absolut genial war. Der eine Gegner hat den anderen völlig kaputt gemacht. Der hat keine Chance mehr gehabt. Und mit seinem letzten Geld, das er hatte, so als Verzweiflungstat, hat er noch 5 von ganz grossen Einheiten gebaut, oder? Ultralisken. Und der andere ist über dem Sinne, die wachsen ja so Eier. Ist genau über die Eier gelaufen und dann genau sind die 5 Ultralisken geschlüpft und haben ihm innerhalb von wenigen Sekunden alles kaputt gemacht. Also ist wirklich, innerhalb von ein paar Sekunden hat er von gewonnen, hat er verloren. Und das habe ich das beste Spiel gefunden, das ich je gesehen habe.
Eier und Ultralisken, da war sogar der Andi Rohrer einen kurzen Moment lang überfordert.
Also Fußball ist das nicht, das hat man gemerkt. Es geht hier um ein Computergame, das heisst StarCraft. Und das kann man jetzt auch schauen, wie Fußball in einer Bar, dann nennt sich das Ganze BarCraft. Das ist Public Viewing, aber anders. Und ich gehöre nicht dazu. Ich verstehe von dem nicht viel. Einer, der daraus kommt, ist der SRF-Digitalredaktor Guido Berger. Hat es dir gefallen?
Das war super spannend.
BarCraft, ja. Wirklich?
Ich habe also schon viele Fußballspiele gesehen, die langweiliger waren. Ja,
ja, Fußball kann man schauen in einer Bar mit Kollegen und ein Bier dazu nehmen. Etwas, was ich definitiv noch nie gemacht habe, ist es gleich in einer Bar mit Kollegen ein Bier aufmachen und dazu zuschauen, wie Leute Computerspiele spielen. Eine Idee, die ziemlich abgefahren tönt in meinen Ohren. Die Idee heisst BarCraft. Und einer, der hier dabei war, ist der Guido Berger, Game-Spezialist und SRF-Digitalredaktor. Am Wochenende tatsächlich an einem BarCraft-Event. Und man schaut Games. Erklär mal.
StarCraft schaut man. Das ist der Sport. Der Sport, den man dort schaut, ist StarCraft. Das ist so ein Echtzeit-Strategiespiel. Da muss man so Mineralien abbauen und mit dem dann Einheiten herstellen. Und mit diesen Einheiten greift man seinen Gegner an. Also man spielt dort 1 gegen 1. Und also man muss eigentlich immer gleichzeitig angreifen und verteidigen. Es ist ein wahnsinnig schnelles Spiel. Es ist auch sehr kompliziert. Du kannst sehr unterschiedliche Strategien fahren. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen Hochgeschwindigkeitsschach eigentlich. Und BarCraft ist jetzt eben die eine Idee, die aus den USA kommt, wo es mittlerweile Events eigentlich rund um die Welt gibt, auch in der Schweiz. In Zürich ist das jetzt gerade zum 10. Mal gewesen, dass es so eine BarCraft-Veranstaltung gibt. Und dann gibt es ab und zu hat es noch in der Romandie einen gegeben, in Genf oder in Lausanne.
Und es tönt sehr kompliziert. Einfach gesagt, es tönt kriegeln auf dem Bildschirm.
Ja, genau. So außerirdische verschiedene Fraktionen, die da einander bekämpfen.
Und jetzt ist aber so, die, die spielen, die sieht man nicht. Du siehst einfach die Figürli und was die dann machen auf dem Bildschirm.
So im Match selber siehst du, nur ab und zu schaltet die Kamera mal so auf das Gesicht von diesen Spielern, die da ganz konzentriert gegeneinander spielen. Das ist ein Livestream, also es kommt per Internet. Das ist so, im normalen Fernsehen wird das nicht übertragen bei uns. Sonst finde ich, kann man es aber eigentlich nicht unterscheiden von sonst irgendeiner Sportübertragung. Es ist total professionell produziert mit zwei Kommentatoren, die das hochkompetent analysieren die ganze Zeit, eben auch verschiedene Kameraperspektiven und so. Man schaut da natürlich nicht irgendwelche Amateure auf dem Internet zu, sondern das sind Profis, die dort spielen. Konkret jetzt das Wochenende haben wir die Übertragung vom DreamHack Open geschaut. Das DreamHack Open, das ist so eine Turnierserie, das ist jetzt das erste Turnier gewesen von diesem Jahr in Stockholm. Da gibt es etwa 25'000 Franken Preisgeld zu gewinnen. Also eben, das sind Profis, die da spielen. Also die Besten von denen können auch leben davon, eben so über Preisgelder, Sponsoring. Und dementsprechend hoch ist dann auch das Niveau von diesen Matches. Das ist eigentlich wirklich vergleichbar jetzt mit dem Champions League-Spiel, wo heute Abend läuft.
Aber man sieht halt eben nicht Lewandowski und Co., sondern Game-Profis. Es genau. Klingt extrem nerdig, Guido. Mit einem Bier dazu macht es auch Spass für Leute, die nicht so daheim sind in der Computerspielewelt.
Also jetzt, an dem Abend, wo ich jetzt war, sind jetzt praktisch alle, die dort waren, sind Leute, die selber auch StarCraft spielen, also die das Spiel kennen und darum auch wissen, was sie da anschauen. Die Szenen waren so ein bisschen unter sich. Und es geht dort eigentlich vor allem darum, den Besten mal zuzuschauen, was die halt machen. Oder Sachen sehen, die man selber eben nicht in der Lage ist dazu, so wie man einen Messi bestaunet. Es ist sehr ein komplexes Spiel, muss ich sagen. Also, wenn man nicht damit aufgewachsen ist, wie das halt beim Fußball so ist, dass alle von klein auf mit bekommen, wie das Spiel funktioniert, dann ist die Schwelle so zum Einsteigen schon recht hoch. Man kommt sich am Anfang so ein bisschen vor wie ein Analphabet, weil ich gar nicht weiss, wie man das Spiel lesen soll. Oder? Ich muss aber sagen, dass die Kommentatoren, die das Spiel live kommentiert und analysiert haben, die sind also sehr gut gewesen. Das sind auch ehemalige Profispieler, die wissen, von was das redet. Und dann habe ich auch gefunden, die Leute dort in dieser Bar waren total freundlich gewesen, gesprächig, haben auch gerne geholfen und erklärt, was da so abgeht. Und dann bin ich eigentlich dann so mit der Zeit gut drin reinkommen. Also so am Schluss, ab dem Halbfinale, habe ich dann wirklich auch gewusst, um was es geht und wer jetzt da gut ist, dran ist und wem es gerade nicht so gut läuft und bin dann wirklich drin reinkommen. Und es war total spannend gewesen.
Und du bist ja ein Game-Experte, hast also doch auch noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten
gehabt. Ich habe StarCraft mal gespielt, aber das ist schon eine Weile her und ich habe es auch nie so Multiplayer-kompetitiv gespielt. Darum habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, um drin reinkommen. Ja.
Digital Feedback. Fragen, Kritik und Tipps für euch.
Ja, diese Woche hat uns der Alexander Pusch Diener geschrieben auf Facebook und ihn interessiert, wieso dass man in der SRF-App nicht alle SRF-Programme hören kann, sondern nur das von SRF 4 News. Und Guido, du weißt da die Antwort.
Ja, es ist so ein bisschen eine Schwette von Apps, die wir anbieten und die machen alle ein bisschen etwas anderes. Oder die SRF-App, also die Haupt-App eigentlich, die ist eher zum Lesen gedacht. Also dort kann man die Artikel lesen und vielleicht noch so Audio und Video dran angehängt schauen und hören, aber eigentlich nicht die Live-Sendungen. Für das gibt es im Fall von Radio gibt's eine spezifische App, wo Radiosender kann, wo man die kann hören damit live. Natürlich dann über das Datennetz, also unter Umständen verbraucht das ziemlich Daten, aber wenn man es so möchte hören, dann geht das dort. Also die heisst SRF Radio. Und seit kurzem jetzt, ich glaube diese Woche haben wir das aufgeschaltet, gibt es jetzt neu auch noch den SRF Player als eine App. Und dort, das ist eigentlich der beste Ort zum Sendungen nachher schauen, also die Tagesschau-Ausgabe von vor einer Woche zum Beispiel. Man kann dort zum Teil auch Radiosender und Fernsehsender dann live schauen, aber so ist eigentlich die Aufteilung. Das eine zum Lesen, das andere zum Hören und das dritte zum Sachen nachher schauen.
Und die SRF-App zum Lesen ist ja auch eher eine News-App, also macht es auch gut Sinn, dass der SRF 4 News kommt eigentlich.
Genau.
Es hat uns noch jemand geschrieben, nämlich der Ulrich Schmiedl auf Facebook, und er hat ein Problem gehabt mit der MP3-Variante von unserem Podcast.
Genau, digital gibt es ja in zwei Versionen. Die Enhanced-Version, die im AAC-Format ist, MP4, und die schlanke, sozusagen ohne Firlefanz in MP3. Und Er hat gemeint, dort haben wir letzte Woche das Kapitel vertauscht, also eine alte Version aufgeladen. Das stimmt, das ist uns ein Fehler passiert. Es tut mir leid, dass wir es erst jetzt merken. Ich habe aber jetzt sofort gerade die korrekte Version aufgeladen. Also die die MP3-Version abonniert haben und sich gefragt haben, wieso letzte Freitag nochmals das Gleiche gekommen ist wie vorletzte Woche, die müssen sie jetzt halt nochmals abladen und dann sollte eigentlich die richtige Folge kommen.
Aber es würde mich jetzt noch interessieren, hören viele Leute noch die MP3-Variante?
Wenn ich so die Statistiken anschaue, ist es eigentlich immer noch so 10% etwa. Ja. Also jemand von 10, der unseren Podcast abonniert, hört die MP3-Variante. Wir haben damals, als wir die AAC-Variante eingeführt haben, haben wir eigentlich gehofft, dass wir komplett auf die umsteigen können, dass wir es nicht in zwei Versionen anbieten müssen. Das ist aber nicht gegangen, weil es einfach dort noch ein paar Geräte gegeben haben, die nur das MP3-Format verstehen. Gerade so die, die so Internetradios und so, die zum Teil, also wo dann den Podcast nicht runterladen, sondern streamen, die haben zum Teil AAC nicht verstanden. Dann haben wir gefunden, also gut, dann tun wir das doppelt anbieten, dass wir da niemanden abhängen. Bei dieser Gelegenheit finde ich, wenn wir es schon davon haben, würde es mich mal interessieren von euch, oder wer jetzt eigentlich noch aus was für Gründen MP3 abonniert hat und hört. Vielleicht könnt euer Gerät ja schon lange AAC und ihr seid einfach ein bisschen faul gewesen und haben das Abo nicht umgestellt. Das wäre ein Grund, oder ihr habt wirklich ein Gerät, das einfach nur MP3 versteht und nicht AAC. Ich habe eigentlich das Gefühl, AAC ist total verbreitet. Alle aktuellen Geräte verstehen das. Aber vielleicht täusche ich mich. Also wenn ihr ein Gerät habt, das nur MP3 versteht oder sonst irgendeinen Grund habt, warum ihr die MP3-Version besser findet, dann schreibt uns doch das.
Du stellst ja jede Woche oder auf das Wochenende hier eine Leseliste zusammen, digital am Sonntag, und sammelst dort eigentlich die interessantesten Artikel zu digitalen Themen. Wo dir sie aufgefallen? Was ist diese Woche rausgestochen?
Das Highlight für mich diese Woche ist ein Artikel von Paul Miller von der Seite The Verge. Der hat nämlich vor einem Jahr so einen radikalen Schritt gemacht und gefunden, ich habe genug vom Internet und ich will das ganze Jahr offline sein. Es hat sich komplett abgehängt. Nichts mehr, kein Dienst mehr auf dem Internet, kein Smartphone, kein Facebook, kein E-Mail, nichts. Es hat sich komplett abgehängt. Für mich persönlich ein wahnsinnig radikaler Schritt, der mir nicht so sympathisch ist. Ich habe eigentlich lieber, wenn man so versucht, umzugehen damit, als einfach komplett zu verneinen. Er hat aber das Gefühl gehabt, das ist nötig. Und es ist natürlich ein sehr spannendes Experiment. Was ist jetzt dabei rausgekommen, vor allem über so eine lange Zeit? Und jetzt ist er wieder zurück. Jetzt hat er einen langen Essay geschrieben und hat eigentlich jetzt so die Erfahrungen, seine Erfahrungen berichtet. Am Anfang war es wahnsinnig wohltuend gewesen, so die ersten paar Monate beschreibt er fast euphorisch. Und nachher ist es dann halt normal geworden, dass er kein Internet hat. Und dann sind ihm eigentlich eher so die Sachen aufgefallen, wo er vermisst. Und es geht vor allem um Leute. Er ist so ein bisschen darauf gekommen, dass so die Trennung zwischen im Internet ist alles falsch und nicht real und außerhalb vom Internet, dort ist die reale Welt. Das hat er so in diesem Jahr jetzt eigentlich gemerkt, dass das einfach nicht stimmt, dass halt die Leute auf dem Internet auch real sind und dem sind auch die Verknüpfungen, die entstehen, real sind. Das ist sehr ein spannender Essay und ich glaube, für uns alle regt er sehr an, zum Nachdenken über das eigene Verhältnis zu dieser Vernetztheit.
Und er hat es also wirklich geschafft, ein Jahr lang komplett verzichten.
Hat es durchgezogen, ja. Und hat auch weiterhin für The Verge geschrieben, wo ja eine Internetseite ist und über Technologie und so. Das ist schon eine Leistung.
Und wir wollen gerne mehr von euch hören. Schickt also Themenvorschläge, Kritik oder sonst etwas, was euch ist aufgefallen, an die Adresse digital@srf.ch oder schreibt uns auf Facebook SRF Digital, heissen wir dort. Auch unsere Beiträge findet ihr auch im Internet unter srf.ch unter digital. Und jetzt ist fertig für diese Woche. Bis zum nächsten Mal mit Digital, einem Technologie-Podcast vom Schweizer Radio und Fernsehen.
Ein Podcast von SRF. Mehr auf srf.ch unter digital.